Tja, das ist eine sehr interessante Frage. Was bringt uns denn eigentlich in den Himmel? Ihr habt jetzt sicherlich Lust auf eine Mini-Church bekommen, also wenn er sowas auch mal haben wollt, dann ist es schon ein bisschen besser bei uns. Ne? Also das Theaterstück war sehr gut und da muss man normalerweise nicht in Thorsten fragen, sondern da gibt es ganz viele Leute, die euch da viel zu euren Fragen sagen können. Aber habt ihr euch denn diese Frage schon mal gestellt? Was bringt euch denn eigentlich in den Himmel? Oder so ein bisschen mal andersrum gefragt, sind gute Taten, ist ein anständiges Leben, das, was der Robert nicht getan hat, aber auch nicht positiv getan hat, ist es ein gutes Leben, ist das eine Eintrittskarte für den Himmel? Was sagt denn eigentlich die Bibel dazu? Was sagt das Neue Testament dazu? Und was hat das eigentlich möglicherweise mit Jesus zu tun? Das Neue Testament, da geht es ja sehr, sehr viel um Jesus und um sein Leben, um seinen Tod. Und finden wir da eine Antwort da drin? Das ist eigentlich so ein bisschen das Thema, um das es heute geht. Der Kampf. Und da fällt auf, wenn man das Neue Testament mal darauf hindurchschaut, was denn dazu drin steht, was Jesus mit dem Thema Erlösung zu tun hat, was Jesus mit unseren Sünden zu tun hat, dann fällt auch, dass eigentlich die letzte Woche im Leben von Jesus, die letzte Woche unmittelbar vor der Kreuzigung, einen wahnsinnig großen Raum im Neuen Testament einnimmt. Also es ist ungefähr ein Drittel von dem, was im Neuen Testament drinsteht, ist die letzte Woche. Einzug in Jerusalem, all die Geschehnisse, die dann passieren, bis hin zur Kreuzigung. Und das ist bemerkenswert, weil vielleicht habt ihr schon mal eine andere Biografie von einer bedeutenden Persönlichkeit gelesen und es wird euch dann aufgehen, dass es eigentlich kaum eine Biografie gibt, die sich unendlich lange mit dem Tod eines Menschen beschäftigt. Normalerweise wird darüber geredet, was diese Person alles Tolles getan hat. Also wenn man eine Biografie von Nelson Mandela lesen würde, dann würde man über seinen Befreiungskampf in Afrika lesen, würde die Jahre im Gefängnis lesen und dann als Präsident des ANC gestorben ist er noch nicht. Aber wenn er eines Tages mal stirbt, dann wird gesagt, ja, er ist da und da und so wie er gestorben. Fertig. Über Jesus lesen wir ein Drittel der Evangelien. Interessant ist auch, wenn wir uns so die Kunst anschauen, Darstellung von Jesus, dann sieht man überwiegend eigentlich Darstellung von Jesus als Sterbender am Kreuz. Wir kennen ja das Kruzifix alle, was überall in der christlichen Welt dominiert, in manchen Klassenräumen noch hängt, bei manchen Leuten um den Hals herum hängt. Das Kruzifix ist allgegenwärtig, aber auch andere Darstellungen, wenn man so ins Mittelalter guckt, da wurde Christus immer gerne als Schmerzensmann dargestellt, so ist der Fachausdruck dafür. Man sieht also einen gegeißelten Christus, einen blutenden Christus, der geschunden schaut und wo einfach die Umstände seines Todes dargestellt sind. Wenn wir uns das vor Augen halten, dann ist einfach die Frage, wie das Leiden Christi, dieser Weg hin zu seinem Tod, mit uns, mit unserer Erlösung zu tun. Um uns da einen Einstieg zu geben, möchte ich einfach mal, ich nehme an, dass die Leidensgeschichte relativ bekannt ist, dass die haben wir alle irgendwann mal schon vom Kindergarten an über die Schule, über irgendwelche Unterrichte, über Kommunions-, Konfirmationsunterricht, biblischen Unterricht irgendwie mal mitbekommen. Aber damit ihr so einen kleinen Einstieg jetzt bekommt, möchte ich ein paar Worte dazu sagen, was in dieser letzten Woche vor dem Tod von Jesus passiert. Das Ganze beginnt eigentlich damit, dass Jesus in Jerusalem einzieht, der damaligen Metropole, in seinem Bereich, dort wo also die politische und die auch die damalige, in Anführungszeichen, kirchliche Macht, die jüdische Macht versammelt ist. Jesus kommt nach Jerusalem und kurz nachdem er in Jerusalem eintrifft, so liest man in der Bibel, gibt es bereits Pläne der Hohepriester, also der jüdischen Geistlichen, Jesus umzubringen. Ziemlich derbe Geschichte. Das können wir im Johannesevangelium nachlesen, beispielsweise. Das ist auch das einzige Evangelium, wo ein bisschen was eigentlich zu den Motiven darstellt. Warum wollte man den Jesus umbringen? Das war doch irgendein Wanderprediger, der hat ein paar Wunder getan, das ist doch eine nette Geschichte, hat Leute vom Tode auferweckt, hat gute Sachen gesagt. Warum trachtet man danach, den umbringen zu wollen? Ist doch kein Terrorist, kein Volksaufhetzer. Im Johannesevangelium lesen wir dazu eine Erklärung, und zwar dahingehend, dass eigentlich wegen der starken Wirkung von Jesus die Hohepriester zum einen mal so ein bisschen Angst hatten, dass die Römer daran Anstoß nehmen könnten, dass doch so jemand kommt, das Volk hinter sich bringt, da gibt es vielleicht einen Aufstand, wo das Volk dann sich hinter Jesus stellt und vielleicht die römische Macht anzweifelt, und da hatten die Hohepriester ein bisschen Angst davor. beschreibt Johannes. Und ein bisschen wird wahrscheinlich auch der Grund gewesen sein, sie waren ja selber geistliche Autoritäten, und wenn dann einer kommt und predigt mit Vollmacht, also erzählt da Dinge über Gott und dann passiert was, da werden Leute geheilt, das ist natürlich unangenehm, wenn man selber ein geistlicher Führer ist und sowas gar nicht bieten kann. Da hat man vielleicht auch ein bisschen Angst, dass man seine Autorität verliert. Also ganz angespannte Situation. Jesus ist mit seinen Jüngern in Jerusalem. Es geistern da schon so Mordpläne herum. Und dann gibt es das berühmte letzte Abendmahl, zu dem Jesus seine Jünger zusammenruft. Man trifft sich dort, isst gemeinsam. Und das Interessante ist, dass Jesus bereits bei diesem letzten Abendmahl ankündigt, dass er sterben wird. Und er kündigt auch an, dass er verraten wird. Und zwar von einem, der hier mit in diesem Raum drin sitzt, bei diesen Jüngern. Und alle sind vollkommen entsetzt und denken, ich das vielleicht? Auch eine komische Frage, warum soll man sich denn, wenn man der Jünger von Jesus ist, fragen, ob man ihn vielleicht später verraten wird? Also die Leute waren sich offenkundig selber ein bisschen unsicher. Und es kommt dann auch die Auflösung, dass es dann der Judas sein wird, der dann auch irgendwann hinausgeht und eben diesen Verrat, diesen berühmten Verrat gegen Geld begeht. Eine zentrale Geschichte, mit der wir uns nachher noch mal etwas intensiver beschäftigen werden, ist dann das, was im Garten Gethsemane passiert. Also nachdem dann das letzte Abendmahl stattgefunden hat, sind die Jünger und Jesus rausgegangen in die Nacht und sind in einen Garten, in einen schön angelegten Olivengarten gegangen. Der war so ein bisschen abseits von der Stadt und Jesus wollte sich dort zurückziehen. Und wir lesen in allen Evangelien darüber, dass Jesus eigentlich total ruhelos war. Man erlebt ihn mutlos, er hat Angst. Matthäus berichtet hier wirklich, dass er total aufgescheucht war, total in Angst war, die Jünger angefleht hat, bei ihm zu bleiben. Und Markus zitiert Jesus mit den Worten: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Das ist nicht so eine legere Geschichte, wo man mit den Leuten zusammensitzt, sondern Jesus hat wirklich Panik vor dem, wo er erwartet, was jetzt passiert. Und man merkt auch, dass Jesus sich alleingelassen fühlt. Die Jünger schlafen. Da muss man sich auch mal so ein bisschen reinversetzen in diese Situation. Stellt euch vor, ihr werdet mit Jesus so zusammen. Und es war so ein Abend, man hat viel gegessen bei diesem Abendmahl. Man ist voll des Weines und voll von Passalam. Und Männer neigen dann so ein bisschen dazu, schläfrig und müde zu werden. Kann man sich ganz gut vorstellen. Ein Autor, von dem, wo ich mal was über diese Gethsemane-Geschichte gelesen habe, hat gesagt, wenn Jesus ein paar Frauen mit in den Garten Gethsemane genommen hätte, die hätten ihn wahrscheinlich in den Arm genommen und getröstet und so. Und die Männer lagen da irgendwo rum und haben gepennt. Und Jesus war immer sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr mitfühlend, sehr verständnisvoll mit seinen Jüngern, aber da merkt man richtig so ein bisschen, er ist dann richtig angenähert. Er fährt dann die Jünger auf einen und sagt, man könnte ja nicht mal eine einzige Nacht mal mit mir hier wachen, das ist mir wirklich ernst. Aber die Herren schlafen. Und noch im Garten Gethsemane kommt es dann zu der Gefangennahme von Jesus, die Häscher, der Hohepriester, die von Judas herbeigeholt worden sind, die kommen dann mit rein, nehmen Jesus gefangen. Jesus wehrt sich dagegen überhaupt nicht. Er hält sogar den Petrus, der einen der Leute mit einem Schwert, so ist das dokumentiert, das Ohr abschlägt, zurück und sagt, was machst du da? Willst du dir den Plan Gottes vernichten? So sinngemäß. Er wehrt sich nicht, er geht mit. Und dann findet der berühmte Prozess, vielleicht einer der berühmtesten Prozesse der Weltgeschichte gegen Jesus statt. Ein fieser Prozess. Ein Prozess mit falschen Zeugen, ein Prozess ohne einen Fürsprecher. Also wenn ihr mal selber mal nachliest, intensiver euch das anschaut, dann werdet ihr feststellen, es gibt kein einziges positives Wort. Keiner steht auf und sagt, was macht ihr denn mit dem Mann? Der hat doch Leute geheilt und der hat doch nur gute Sachen gemacht und der macht doch gar nichts Böses oder so. Kein Mensch sagt etwas. Die Jünger sind alle verschwunden, die sind alle getürmt. Petrus hat zu der Zeit Jesus schon verleugnet. Kein Mensch ist bei ihm, er steht da vor diesen Leuten alleine und es werden eben falsche Anklagen gegen ihn vorgebracht, man wirft ihm vor, das Volk aufgewiegelt zu haben und so weiter. Nichts davon stimmt man konfrontiert ihn schließlich mit seinem Anspruch, Sohn Gottes zu sein. Jesus bejaht das. Das ist übrigens eine berühmte Frage immer, da steht so drin, du sagst es. Also er bekommt eine Frage gestellt, bist du denn der Sohn Gottes? Daraufhin sagt er, du sagst es. Und wenn er euch das sprachlich mal genau anguckt, dann ist es ganz klar, er meint damit wirklich, ja, ich bin der Sohn Gottes. Es gibt ein paar Verse weiter in einem Evangelium, wiederum die Antwort, du sagst es, da ist es gemeint sprachlich im Originaltext, du sagst es, ja, das sagst du. Das ist mit dieser Frage nicht gemeint. Auf die Frage, bist du der Sohn Gottes, antwortet er, ja. Und wenn das war und ein Prozess gegen Gotteslästerung gegen ihn lief, hätte er sich ja auch nicht schuldig gemacht. Also kurzum, dieser Prozess war eine Farce. Er war demütigend. Während der Verhöre wurde Jesus ins Gesicht geschlagen. Das möge man sich heute mal vorstellen. Man steht irgendwo vor Gericht, da kommt einer, schlägt mir ins Gesicht. Ja, ich bleibe beherrscht, ich mache nichts. Und dann ganz zum Schluss nach einem großen Hin und Her. Es gibt mehrere Stationen, wo Verhöre stattfinden. Daher kommt das berühmte Sprichwort von Pontius nach Pilatus laufen. Pontius Pilatus war ja der römische Statthalter, dessen Namen ihr alle aus dem Glaubensbekenntnis und aus der Geschichte kennt. Da war Jesus eben ein paar Mal, der musste schlussendlich dann auch das Todesurteil aussprechen als römischer Statthalter. Aber zwischen den ging es hin und her. Und keiner wollte eigentlich so richtig die Verantwortung übernehmen. Keiner wollte eigentlich jetzt dieses Urteil wirklich aussprechen. Wahrscheinlich, weil alle gewusst haben, so ganz richtig ist das nicht. Das dient vielleicht unseren Interessen jetzt. So diese Gründe halt, ne? Die Römer haben Angst davor, dass da irgendwas passiert, dass das Volk hochgeht und die Hohepriester mögen ihn nicht. Ne? Da schauen wir mal nicht so genau hin und so verurteilen ihn mal. Und dann kommt der Kern der Passionsgeschichte, also die Geißelung von Jesus. Alle die Leute, die vor einem Jahr die Passion Christi gesehen haben, die haben da wahrscheinlich ein relativ realistisches Bild davon gesehen, was da passiert ist. Ich glaube nicht, dass das überzeichnet war. Wenn man sich die Berichte im Evangelium durchliest, liest man das dort auch in aller Härte. Da wird nichts beschönigt, das ist nicht ein Paradelauf, wie man manchmal so Kreuzwege sieht, wie heroisch dann so das Kreuz so getragen wird, sondern ich stelle mir das wirklich ganz, ganz, ganz furchtbar vor. Und lest das vielleicht mal zu Hause unter dem Gesichtspunkt, wenn ihr diesen Text habt, fühlt euch mal selber in diese Rolle rein und denkt all die Dinge, die dort passieren, ihr werdet ins Gesicht gespuckt, geschlagen, Leute schlagen auf euch ein und ihr seid unschuldig. Überlegt euch mal, was ihr dann machen würdet, wie ihr in der Situation fühlen, empfinden würdet. Man kann sich es wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Keiner von uns wahrscheinlich in diesem Raum hier ist jemals zum Tode verurteilt worden und hätte auch nur eine Zeit lang in einer amerikanischen Todeszelle gesessen und auf den Tod gewartet. Ich glaube, wir können uns das nicht so richtig vorstellen. Aber versucht euch mal da reinzudenken. Und dann erfolgt zum Schluss die Hinrichtung durch Kreuzigung. Die Kreuzigung war damals eigentlich das härteste Todesurteil, was man aussprechen konnte. Es war ein langer, qualvoller Tod. Es war furchtbar, man hatte furchtbaren Durst, die Gliedmaßen, ihr könnt es euch vorstellen. Und es ist auch bestimmt auch viel darüber gesagt worden. Ich möchte heute Morgen auch kein Horrorszenario darüber aufbauen, aber es ist wirklich furchtbar und diese Todesart ist nur für Schwerverbrecher gewesen. Ein römischer Bürger, damals im römischen Bereich, hätte nicht diesen Kreuzigungstod erleiden dürfen, sondern die Römer bevorzugten es, geköpft zu werden. Eine kurze, schnelle Situation und gekreuzigt wurden eigentlich nur Schwerverbrecher und Leute, die in den Provinzen irgendwo Aufruhr machten, weit fernab von Rom. Und es ging sogar noch so weit, dass eigentlich, als sich Rom christianisiert hat, den römischen Glauben angenommen hat, da durfte man ganz lange, vier Jahrhunderte lang, durfte man das Kreuz gar nicht darstellen. Und eigentlich im Prinzip wurde die Kreuzdarstellung, so wie wir sie heute kennen, als Symbol für den christlichen Glauben, eigentlich erst dann populär, als die Leute, die noch gesehen haben, wie Leute gekreuzigt wurden, alle gestorben waren. Das ist eine komische Religion, ne? Wo das Symbol ein Folterwerkzeug ist. Stellt euch mal vor, ich würde mit so einem elektrischen Stuhl um den Hals rumlaufen. Würde uns sehr befremden heutzutage, weil wir heute wissen, was ein elektrischer Stuhl ist, oder vielleicht eine Guillotine, wenn wir noch die französische Revolution im Kopf haben. Gut, soweit einfach nochmal zur Einführung. Das ist eine harte Geschichte. Und die Zentralfrage, um jetzt wieder das aufzugreifen, was führt uns denn eigentlich in den Himmel? Ja, was hat denn das Leiden Jesu damit zu tun? Was sagt uns das Leiden Jesu eigentlich erstmal über die Person von Jesus? Das ist mein nächster Oberpunkt. Über all das, was wir gerade gelesen haben, da lassen sich ja gute Rückschlüsse darüber ziehen, was das eigentlich für eine Person war. Erstmal bemerkenswert an dieser ganzen Geschichte ist, dass Jesus nach Jerusalem geht, also in dieses politische Zentrum der damaligen Welt, obwohl er, wie man in den Evangelien ganz genau weiß, dass er dort hingerichtet werden wird. Er prophezeit das seinen Jüngern. Er sagt, die letzten Tage sind gekommen, der Menschensohn wird hingerichtet werden. Er weiß, dass das passiert. Und trotzdem geht er hin. Und das zeigt uns einfach ganz deutlich, dass Jesus, der ja diesen Plan kannte, er hat ihn von seinem Vater offenbart bekommen, er wusste, was da mit ihm passieren wird, dass Jesus gehorsam war. Er ist einfach dem Plan des Vaters gefolgt, obwohl das ein kein bequemer Weg war. Und um diesen Gehorsam aufzubringen, lässt sich gleichzeitig der Rückschluss daraus ziehen, dass er tiefes Vertrauen darauf hatte, dass der Plan des Vaters, der ihm da offenbart worden ist, richtig ist. Auch wenn man in der Situation das vielleicht nicht so ganz nachvollziehen wird, wenn man sich selber als Mensch da rein versetzt. Und noch zugespitzter ausgedrückt kann man sagen, die Kreuzigung, wenn er dahin marschiert nach Jerusalem, das alles so gewähren lässt, und wenn man wiederum das Evangelium sorgfältig liest, dann stellt man fest, er lässt es nicht nur gewähren, sondern ist sogar letztendlich der Initiator, der eigentlich erstmal zulässt, dass er überhaupt ergriffen werden kann. Er fordert Judas dann auch auf, diesen Verrat zu tun, mach es jetzt, ne? Warte nicht mehr länger, geh hin. Und eigentlich, man sieht noch ein paar andere Stellen, er ist eigentlich derjenige, der das Geschehen in der Hand hat. Und man könnte sogar zugespitzt sagen, die Kreuzigung war sein Ziel. Er ist auf dieses Ziel zumarschiert. Unglaublich. Und der zweite bemerkenswerte Punkt, der einem bei dieser Leidensgeschichte auffällt, ist, dass Jesus Angst hatte. Ich habe über den Garten Gethsemane berichtet, also da gibt es verschiedene Schilderungen, die alle so ein bisschen so verschiedene Facetten von dieser Gethsemane-Geschichte wiedergeben in den Evangelien. Einige reden davon, dass er auf die Knie gefallen ist und vor Angst geschlottert hat. Und an einer Stelle heißt es, dass ihm der Schweiß so rausgetreten ist wie Blutstropfen. Das sind Schilderungen, die nicht von einem souveränen Gott jetzt sprechen, der sagt, naja, jetzt machen wir dann mal so eine Erlösungsgeschichte, sondern das ist die Schilderung von einem total zutiefst verängstigten, panikvollen Menschen, so wie es jedem von uns genauso passieren würde, wenn ihr euch in diese Situation hineinversetzen würdet. Ihr wüsstet, ihr werdet morgen hingerichtet. Ihr wüsstet, der Pöbel in Anführungszeichen ist gegen euch. Ihr wüsstet, auf euch wartet der härteste Tod, der gerade so ein praktiziert werden kann dir. Das härteste Todesurteil wird gegen euch ausgesprochen werden. Und diese Angst zeigt uns als zweiten Punkt, dass Jesus ganz Mensch war in der Situation. Er war, wie wir als Offenbarung aus dem Neuen Testament sehen, ja auch Gott, einer der drei Personen, der drei göttlichen Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, aber in der Situation war er auch ganz Mensch. Der dritte bemerkenswerte Punkt ist, dass Jesus in dieser ganzen Geschichte, angefangen vom Einzug nach Jerusalem, über den Garten Gethsemane, über seine Gefangennahme, bis zu diesem miesen Prozess und bis zu der Aussprache des Todesurteils, sogar noch am Kreuz, der Versuchen widerstanden hat, das jetzt einfach abzubrechen. Wenn wir uns vor Augen halten, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er jederzeit die Möglichkeit gehabt hat, zu sagen, ach nee, ist die Sache doch nicht wert. Also wenn ich mir diese ganze Geschichte hier so anschaue, diese Leute, die sind nicht nett zu mir, ganz im Gegenteil. Und im Prinzip bringt es sowieso nichts, die paar Jünger, die ich zusammengesammelt habe, die sind in alle Winde verstreut. Petrus, einer meiner engsten Vertrauten, hat mich in kurzer Zeit dreimal verraten. Einer der Leute, die mit mir am Abendessen an den Tisch gesessen haben, hat mich den Leuten ausgeliefert, die mich umbringen wollen. Was soll denn das eigentlich alles? Ich könnte es auch beenden, lohnt es ja nicht gar nicht. Das hat er nicht gemacht, sondern er hat ja der Widersuchung verstanden, seine Macht auszuspielen, die er gehabt hat. Das sagt uns also als drittes über die Person von Jesus aus, dass er demütig war, dass er nämlich eigentlich den Dienst, das was ihm sein Vater gesagt hat, das was er da tun soll, dass er ans Kreuz gehen soll, dass er das dient, gemacht hat und nicht seine Möglichkeiten ausgespielt hat, das zu verhindern. Was hättet ihr denn gemacht? Ich erlebe das öfter mal so vor Gericht, wenn Leute irgendwie noch eine ganz kleine Chance haben, sich irgendwie rauszuziehen. Ich rede jetzt nicht mal von Todesurteilen, sondern ich rede davon, dass man so ein bisschen so die Unwahrheit sagt. So vielleicht irgendwie so ein Mietprozess oder sowas halt. Ja, wie war es denn? Waren da damals jemand mit dabei, als die Wohnungsabnahme war? Hat da jemand gesehen, dass eine Fliese kaputt gegangen ist? Ja, ja, meine Frau war mit dabei. Die hat das ganz genau gesehen. Also wir neigen dazu, uns schnell zu verteidigen. Wie mehr würden wir dazu neigen, uns zu verteidigen, wenn es um unser Leben geht oder gar wenn uns bevorstehen würde, dass wir grausamst umkommen. Der vierte Punkt, der uns aus der Leidensgeschichte klar wird, ist, dass interessanterweise, auch vollkommen merkwürdigerweise, habe ich auch noch nie so erlebt, in dieser Situation, Jesus die Menschen in seinem Umfeld im Blick hatte. Da gibt es drei herausragende Sachen. Einmal, Jesus hängt bereits am Kreuz. mit all diesen furchtbaren Dingen angenagelt. Das Kreuz, genau, also wo Jesus angenagelt worden ist und hängt und vor den Leuten da hängt und furchtbare Schmerzen haben muss, furchtbar durstig ist. Am Kreuz sagt er zu seinem Lieblingsjünger, das ist der Johannes gewesen, sagt er, er soll sich um seine Mutter kümmern, um Maria. Sagt hier, Johannes, das ist jetzt deine Mutter und Maria, das ist dein Sohn. Und er sorgt sich darum, dass seine Mutter versorgt wird. In diesem furchtbaren Schmerz. Und nicht nur das, an einer anderen Stelle lesen wir, dass er mit einem der Mitgekreuzigten, da hangen mehrere Leute dran und rechts und links einer, und einer von denen spricht mit ihm und erkennt so ein bisschen, was da abläuft. Er kennt, spricht ihn als König an und sagt, ja, ich möchte auch in dein Reich. Er sagt, ja, du wirst heute Abend mit dabei sein. Noch heute, nach dieser Geschichte, bist du mit dabei. Er sorgt sich darum, dass da jemand, der mit ihm gekreuzigt wird, obwohl er selber in dieser furchtbaren Situation ist, gerettet wird. Noch zurückblickend, im Garten Gethsemane lesen wir auch bei Lukas im 22. Kapitel, dass er für Petrus betet, dass sein Glaube erhalten bleibt in dieser Situation, wo wir vorher gehört haben, er hat Angst, er weiß, was auf ihn zukommt, er hat totale Panik, und dann sagt er zu Petrus, einer der schönsten Verse, finde ich, des Neuen Testamentes, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und der größte Gipfel ist, was mich immer wieder erstaunt, wenn ich mir das so aus der Perspektive durchlese, dann, wenn ich selber in der Situation wäre, der größte Gipfel ist, wenn Jesus am Kreuz hängt und betet für die Leute, die ihn eigentlich ans Kreuz gebracht haben, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Würde man das so machen? Kann man das noch? Sind wir nicht manchmal so erbost auf die Leute, die uns schon eine Kleinigkeit antun, dass wir mit ihnen da nicht mehr sprechen, den Kontakt abbrechen, so im Alltag diese kleinen Sachen schon. Die haben mir mal irgendwie mal, dem habe ich mal ein paar hundert Euro geliehen oder so, so nicht zurückgezahlt. So. Es gibt so viele Sachen, wo wir Benichtigkeiten von uns nicht vergeben werden, und Jesus hängt am Kreuz und sagt, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und diese Fürsorge von Jesus zeigt uns nochmal zwei Charaktereigenschaften von ihm, wie liebevoll und wie fürsorglich er ist. Und zwar nicht nur zu den Leuten, die er gern hat, sondern zu all den Leuten, die in seinem Umfeld waren. Zu den Jüngern, zu dem Volk, was drumherum war, sogar zu den Häschern, die ihn gekreuzigt haben. Und wenn ich mir diese ganze Leidensgeschichte so anschaue, es gibt ja auch in heutiger Zeit Leiden und es gibt auch in der City Church bei uns Leiden. Wenn ich so ein bisschen Revue passieren lasse, was bei uns die letzten paar Jahre passiert ist, da ist es hier nicht so, dass hier alles eitel Sonnenschein war, sondern hier sind zahlreiche Leute, haben Unfälle gehabt. In der Zeit hat sich das auch mal so ein bisschen so öfter mal so gezeigt irgendwie. Es sind Leute gestorben und vielen Leuten von uns geht es vielleicht auch wirtschaftlich nicht gut oder die haben andere Probleme, sind vielleicht innerlich zermürbt, vielleicht gibt es auch Leute, die Depressionen haben. Hier ist nicht alles eitel Sonnenschein, sondern wir sind Menschen, wir leben in einer harten Welt und auch ein Christen ist nicht versprochen, dass er kein Leiden hat. Und ich habe vor ein paar Tagen ein Interview mit Woody Allen gelesen und in dem Interview hat der Woody Allen gesagt, also Leiden ist vollkommen nutzlos, das muss man sich gar nicht angucken. Leiden ist einfach Leiden, das passiert uns und es ist besser, sich nicht so sehr damit zu beschäftigen, weil das Leben ist kurz und es zieht uns nur runter und es bringt überhaupt nichts, es macht keine Menschen besser. Es gab den Holocaust, es gab Christenverfolgung, es gab die Hexenverbrennung und so weiter. Na und, wenn ich mich damit beschäftige, bringt doch alles gar nichts. Und was wir einfach in der Passionsgeschichte von Jesus sehen, ist, Jesus selbst ist uns in seinem Leiden als Mensch so nahe gekommen, wie man Menschen überhaupt nahe kommen kann. Er hat das Schlimmste mitgemacht, was eigentlich einem Menschen auf der Welt überhaupt passieren kann. Es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, was man sich vorstellen kann, als in dieser Art und Weise dem Volksspott ausgeliefert zu sein, gedemütigt zu werden, geschlagen zu werden und unschuldig zu sterben. So, wenn man sich das jetzt alles so vor Augen hält, wir lassen die Passionsgeschichte an uns Revue passieren, wir sehen den großen Stellenwert, den die Passionsgeschichte im Neuen Testament hat, und wir sehen dann letztendlich, wie Jesus da agiert, was Jesus eigentlich für eine Person ist. Liebevoll, demütig, einem Plan folgend, und gleichzeitig doch in all dem Mensch, der Angst hat und der sich eigentlich wünscht, dass das Ganze nicht passiert. Im Garten Gethsemane betet Jesus, Vater, wenn dieser Kelch an mir vorbeigehen kann, dann lass ihn vorbeigehen. Und diese ganze Geschichte eigentlich, was da im Garten Gethsemane passiert, ist ja eigentlich eine Geschichte von einem unerhörten Gebet. Ich denke, dass sonst alle Gebete im Leben von Jesus, wie wir das so sehen können, erhört worden sind von seinem Vater, weil er diese enge Beziehung zum Vater gehabt hat. Und da bittet er, wenn der Kelch an mir vorbeigehen kann, also die Kreuzigung ist damit gemeint, wenn das Todesurteil an mir vorbeigehen kann, wenn man das anders machen kann, dann lass es an mir vorbeigehen. Und es passiert nicht, er wird gekreuzigt und er macht es dann auch. Er gibt sich da auch rein in die Situation. Ja, also Leiden und Tod Jesu, ja wozu eigentlich? Was soll denn das? Ja, und da stellt sich mir die erste Frage, die habe ich mir auch wirklich ganz oft gestellt, als ich noch nicht Christ war. Da habe ich gesagt, ja, gut, ich habe mal gehört, da gibt es diesen Jesus Christus und der ist am Kreuz für uns gestorben, für unsere Sünden. Und die an ihn glauben, die werden dann gerettet werden. Ja, aber das ist eine komische Geschichte, warum muss denn das ausgerechnet so sein? Wäre das nicht auch anders gegangen? Mit Macht und Herrlichkeit. So wie die Jünger sich das vielleicht auch gewünscht haben. Die haben ja nicht gedacht, dass da einer kommt, der sich kreuzigen lässt und die sind dann Verfolgte danach. Ja, wäre doch irgendwie viel schöner gewesen, da kommt einer in einem purpurnen Gewand und reitet in die Stadt Jerusalem auf Streitrossern rein und schmeißt diese verhassten Römer raus und befreit das Volk Israel endlich mal wieder so richtig, so wie das eben wie die Verheißung im Alten Testament drin war. Da kommt ein Erlöser, ein Retter, ein Messias, ein Strahlemann, ein Weltenbeherrscher, ein guter Napoleon, so. Also jemand, der die Sache in der Hand hat und der dann alles errichtet und der macht dann also aus Jerusalem eine goldene Stadt und die Leute sind alle glücklich, gesund und nichts mehr passiert. Mit Macht, Engeln und so weiter. Wäre das denn gegangen? Hätte Gott das so machen können? Ja, klar hätte er das machen können. Kein Thema. Sogar Jesus deutet das sogar selber an. Wir lesen im Matthäus-Evangelium an dieser Stelle im wo in Gethsemane die Verhaftung passiert und wo dann Petrus kommt und dem einen das Ohr abhaut, lesen wir, dass Jesus sagt, ja, hör auf damit. Ne? Ihr glaubst du nicht, dass wenn ich meinen Vater bitten würde, dass er mir Hilfe schickt, dass er mir dann nicht sofort 12 Legionen Engel schicken würde? 12 Legionen Engel, ich habe mal nachgeguckt, also eine Legion ist eine römische Heereseinheit. Eine Legion sind 6.000 römische Soldaten. Also 6 mal 12 sind 72.000 Engel. Die wären mit den paar Häschern ohne Probleme fertig geworden, die hätten Jerusalem auch kurz platt gemacht. Jetzt mal so ganz gesagt. Natürlich, wenn jetzt von solchen Zahlen gesprochen wird, 6 Legionen, ob es dann jetzt 72.000 oder 75.000 sind, oder ob das eigentlich eine Zahl ist, die ausdrückt, diese unendliche Macht, die Gott hat, ich glaube, dass Gott noch viel mehr Möglichkeiten hätte. Ja klar, das wäre kein Problem gewesen. Und Jesus als Gottessohn hätte stoppen können. Er hätte sagen können, Schluss damit. Aber wie wäre es denn dann heute? Stellt euch mal diese Geschichtsänderung vor, wir machen jetzt so einen Cut, wir gehen zurück und Jesus hätte damals gesagt, stopp, ich habe doch keine Lust darauf, Kreuzigung unterbleibt, wir machen das jetzt anders, wir machen die Leute hier fertig und dann werde ich hier, als Gottes Sohn werde ich hier eine Herrschaft aufrichten und dann werden wir es allen Ungläubigen mal zeigen. Und ich stehe in Macht und Herrlichkeit darum, wer mich anbetet, der bietet mich an und der Rest, der kann dann gehen. Was wäre denn dann eigentlich gewesen? Hätte das aber zu einem anderen Ergebnis geführt? Wären wir dann heute alle, würden wir dann hier sitzen im Kino, dann wäre Jesus auch selber da und dann wären wir alle glückliche Christen und würden alle Gott von Herzen lieben? Wird das passieren? Oder umgekehrt gefragt, lieben wir eigentlich Despoten? Würde es uns was bringen, wenn jemand ankommen würde und wollte uns in unserem freien Willen, den Gott uns gegeben hat, den wir ja jeder haben, wir können uns ja für alles entscheiden, was wir im Leben machen können, würde uns das gefallen, dass uns da jemand da so, das so überbürdet? Würden wir Gott dann lieben? Ich glaube nicht. Und die zweite elementare Frage, wenn man sich diese Leidensgeschichte anguckt, ist, ist Gott eigentlich ein Sadist, wenn er seinen Sohn da so sterben lässt, so genüsslich zuguckend? Er hätte ja auch was anderes machen können, sich was anderes überlegen können. Ist er grausam? Ist das nicht eine furchtbar grausame Geschichte? Dann opfert jemand seinen Sohn? Ne, wenn ihr Väter seid, ja, also wenn ich jetzt ein paar Väter euch von euch angucke, wenn Daniel, der hat zwei süße Jungs, einen Jungen, ein Mädchen, Entschuldigung, prophetische Sohn. oder wenn ich deine Biber fragen würde, irgendjemand den Jochen Gramer, wie wäre es mal so deinen ältesten Sohn opfern? Ich sage, um Gottes Willen, nein, ne, würde ich niemals tun. Und wenn sie das doch tun würden, dann würde ich meine Freundschaft kündigen. Das ist eine Sache, die macht man normalerweise nicht, aber das Interessante ist, wir lesen in der Bibel im Alten Testament ein anderes Beispiel, nämlich das Beispiel, wo Abraham, der Urvater des Glaubens, seinen Sohn Isaak opfern sollte, als so eine Probe. sagt, ja, geh da hin auf den Altar und bring deinen Sohn um. Und Abraham muss Isaak nicht opfern. Gott pfeift diese Situation zurück, als er sieht, dass Abraham Glauben hat, dass er Gott total vertraut. Das ist eigentlich so, das ist eine Glaubensprobe. Er sagt, nein, natürlich nicht, nimm das Messer da weg und da hinten ist oder in so ein Widder oder sowas. Den kannst du dann opfern. Isaak ist nicht geopfert worden, aber Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Und die letzte elementare Frage, wenn man sich die Passionsgeschichte anguckt, ist eigentlich, okay, Gott ist nicht grausam und die Geschichte, dass jetzt Jesus mit Macht und Herrlichkeit gekommen wäre, wäre vielleicht auch nicht so gut gewesen, um die Leute von der Liebe Gottes zu überzeugen. Aber war dann diese ganze Kreuzung vielleicht so ein göttliches Theaterspiel? So, und Jesus mal eben macht mal so eine Geschichte, so pro forma, man muss eben so ein Sühneopfer erbringen und dann nimmt man halt mal jemand, das ist auch Gott, ist ja eh Gottes Sohn. Ist doch wurscht, er steht doch danach wieder auf und ist doch alles kein Problem. Ne? Und ist das so gewesen? Nee, so war das auch nicht, weil wir haben ja ganz deutlich gelesen, dass Jesus gleichzeitig total Mensch war und dass er diese Entscheidung treffen musste. Dass er sich auch hätte dagegen entscheiden können. Und dass Jesus das Ganze nicht leicht gefallen ist. Er hätte sonst nicht dieses Gebet gesprochen, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann gibt es noch eine bemerkenswerte Sache in der Passionsgeschichte, wo Jesus am Kreuz sitzt und dieses berühmte Gebet spricht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Letzte Woche hat die Andrea gepredigt. Die Andrea hat ja was dazu im Thema, wie Jesus immer den Vater angesprochen hat. Er hat ihn mit Abba, mit Papa angesprochen. Durchgehen. Also wenn man das Neue Testament so durchliest, immer so, hat ihn immer mit Papa angeredet. Total enge Beziehung. Und an der Stelle, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dafür benutzt Jesus das einzige Mal im Neuen Testament den Ausdruck für Gott als distanzierten Gott, wie er im Alten Testament auftaucht. Das einzige Mal. Also Jesus war in dieser Situation wirklich von Gott verlassen. Ja, was ist denn jetzt die Antwort? Wie komme ich denn, was hat das mit in den Himmel kommen zu tun? Und wozu das Ganze? Wozu dieses Leiden Christi? Warum ist dieses Leiden Christi der Schlüssel für unsere Sache? Und das lässt sich eigentlich relativ einfach erklären. Das lässt sich damit erklären, wie wir gestrickt sind und was eigentlich für uns beeindruckend ist, wonach wir uns sehen. Nämlich jeder von uns hat ganz tief in sich drin eine Sehnsucht nach uneingeschränkter, unbedingter Liebe. Es gibt keinen, der das nicht hat. Jeder möchte, auch wenn er sich das manchmal nicht so anmerken lassen möchte, aber jeder möchte uneingeschränkt geliebt sein, so wie er ist. Nicht schlauer oder dümmer, nicht dicker oder dünner, nicht großgewachsener oder kleingewachsener, sondern er möchte so angenommen werden, wie er ist. Er braucht jemanden, der ihn so akzeptiert. Wir sehen uns danach, da ist so ein tiefes Verlangen nach in uns drin. Und wenn jetzt so Leute ankommen und machen irgendwelche Liebeschwüre, wir leben ja alle hier auf der Welt und haben Partner und so weiter und haben auch vielleicht schon ein paar unangenehme Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht gemacht. Und es gibt viele Leute, die machen irgendwelche Liebeschwüre, die ganze Popmusik lebt davon, dass hier, ich liebe dich bis ans Ende der Welt oder so in der Richtung. Ne? So was hören wir ganz, ganz, ganz oft, was Leute alle bereit sind für eine Liebe zu tun und so weiter und so fort. Aber das kann man leicht sagen. Man kann leicht einen Popsong singen und dann kann man mit jemandem zusammen sein und ihn nach ein paar Wochen wieder verlassen und sich dem nächsten Opfer dann zuwenden. Alles kein Thema. Aussprechen kann man das. Und Liebe, wirkliche Liebe zeigt sich nicht dadurch, dass ich tolle Sachen sage, sondern die zeigt sich in meiner Tat. Die zeigt sich auch in einer Ehe in der Tat, wenn ich mit jemandem lange verheiratet bin. Dann zeigt sich die Liebe nicht darin, dass man immer wieder sagt, ich liebe dich, Schatz oder so. Und die Frage ist, wie baue ich mein Leben auf? Ist der andere mir noch wichtig? Ist es meine zentrale Geschichte? Und wenn ihr euch so überlegt, wenn wir es auf die menschliche Dimension ziehen, wenn ihr einen Partner habt und der sagt euch, ich liebe dich und ich möchte mit dir eine Beziehung haben, so wie Gott das auch sagt, wie Gott uns gerne in eine Beziehung reinnehmen möchte, was wäre denn der größte Beweis dieser Liebe? Und der größte Beweis der Liebe, die größte Tat, die man überhaupt tun kann, ist für einen anderen Menschen zu sterben. Das ist das Größte. Und es sind wenige Leute, die das tun. Und es gibt auch vielleicht auch wenige Ehepaare, die füreinander sterben würden, wenn es denn mal so hart auf hart kommt, so abstrakt überlegt, so auf dem Reißbrett, sagt man das vielleicht schon. Aber würdet ihr das wirklich tun? Würdet ihr für euren Partner sterben? Oder würdet ihr für irgendjemanden sterben? Für euer Kind? Für eure Mutter? Manche würden jetzt sagen, ja, würde ich schon tun. Aber denkt euch mal wirklich in die Situation rein. in so eine ganz fiese Situation, ihr seid da irgendwo im Ausland, in irgendeiner komischen rebellischen Situation und da geht es hier um, hier kommen an die Wandstellen abknallen, einen von euch, egal wen. Würdet ihr dann vorgehen und sagen, ja, ich mach das? Es gibt zwei gute Beispiele in der Welt, die man da erzählen kann. Das eine ist der Pater Maximilian Kolbe. Der ist irgendwie auch selig oder heilig gesprochen, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall Maximilian Kolbe war in Auschwitz und da ging es darum, dass ein Mitgefangener von ihm getötet werden sollte. Und Maximilian Kolbe hat dann gesagt, nein, ich möchte für den sterben. Wahnsinn. Und das zweite Beispiel aus der Populärkultur ist ein sehr, sehr beliebter Film, der mal so vor ungefähr 8 Jahren gelaufen ist, nämlich der Spielfilm Titanic. Und da ganz besonders diese Szene, wo Leonardo DiCaprio für seine Heißgeliebte stirbt. So der berühmte Fall, man ist eigentlich im Prinzip, man hat nur ein ganz kleines Flößchen und so, nur einer von den beiden kann es überleben und er sorgt dafür, dass sie überlebt und lässt sich selber in die eiskalte See runtersinken. Das ist diese berühmte Szene, wo er so abtaucht und man weiß, ne? Okay. Das ist Liebe in Reinkultur, das ist etwas, was unser Herz erwärmt. Jeder, der darüber nachdenkt, wenn ihm sowas passieren würde, der bleibt davon nicht unberührt. Das bringt uns zum Weinen, das ist der Hammer. Wenn sowas ist. Und das ist das Größte, was überhaupt passieren kann. Jetzt möchte ich mit euch 3 Bibelverse angucken. Das ist die Antwort, die die Bibel uns dazu gibt. In Johannes 1, Verse 14 bis 17 steht drin, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Diese Geschichte mit Mose in der Wüste, da gab es so eine Geschichte, da gab es so furchtbar giftige Schlangen und da hat Gott gesagt, pass mal auf, wir machen da so einen Deal, wir hängen eine bronzene Schlange an einen Pfahl auf und wenn ihr auf diese bronzene Schlange guckt, dann wird die Schlange euch unten beißen, dann werdet ihr nicht verletzt. Das ist ein Parallelum zu der Geschichte, zu der Heilsgeschichte von Jesus, wenn wir auf Jesus gucken, wenn wir daran glauben, dass da oben Gottes Sohn hängt und dass Gott ihn geschickt hat, dass es gekommen ist, dass er die Welt rettet, dann werden wir auch nicht von diesem Schlangenbiss der Sünde, von dem Schlangenbiss unserer Schuld getötet. Gott hat seinen Sohn in die Welt geschickt, nicht, dass er die Welt richte, sondern dass er die Welt rette. Richten wäre gewesen, wenn Jesus gekommen wäre und gesagt hätte, Leute, ich komme in Macht und Herrlichkeit, ich lasse mich nicht kreuzigen, ihr seid alle schuldig, ja? Und jetzt wird mal richtig hier mal so eine Herrschaft aufgerichtet, dass das mal aufhört mit dieser Schuld. Das wäre ein Richten gewesen, das wäre keine Liebe gewesen. Das ist keine Liebesantwort, jemanden hinzuschicken und ihm zu sagen, du machst alles falsch. Der zweite Bibelvers steht in Johannes 5, Vers 24. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, da spricht Jesus, ne? Der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und der letzte Vers, den ich zitieren möchte, ist im Römerbrief, im 5. Kapitel, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Hier wird in 3 Bibelversen davon gesprochen, dass Gott seinen Sohn in die Welt geschickt hat und hier wird davon gesprochen, dass es aus Liebe geschehen ist. Und vielleicht versteht er jetzt, warum es so ist. Man kann keinen größeren Liebesbeweis geben, als das Wertvollste zu opfern, was ich habe. Man kann auch keinen größeren Liebesbeweis geben, einem anderen Menschen als sein eigenes Leben zu opfern. Und der zentrale Satz, den schön, das hat die Andrea letzte Woche, glaube ich, eingeführt, halt. Der zentrale Satz, den ihr diese Woche mitnehmen könnt, ist, der jetzt hinten auftaucht, das ist der Satz, der Tod von Jesus am Kreuz ist die radikalste Liebeserklärung der Weltgeschichte. So ist das gemeint. Und all die Leute, wie es in dem Vers drin steht, die diese Liebeserklärung annehmen und darauf erwidern, die müssen sich über ihre Sünden genauso wenig Sorgen machen wie Robert. Und die müssen auch gar nicht so wahnsinnig dafür viel tun, die müssen nur eine Liebeserklärung annehmen. Ich wünsche einfach von ganzem Herzen, dass ihr das versteht, dass ihr das an euch ranlasst, diese Botschaft, und dass er Gott nicht als jemanden betrachtet, der grausam ist, sondern dass er diese Liebe, wie Gott sie uns gezeigt hat, versteht. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, uns das eigentlich zu zeigen.